Also ich bringe jetzt meinen Vortrag über unscharfe kryptografische Fingerabdrücke. Ja, da hoffe ich, dass ihr alle noch nicht so eine Idee habt, worum es eigentlich geht. Denn das will ich ja gerade vortragen. Also schauen wir uns mal einen Überblick des Vortrags an zum Einstieg. Also ich will natürlich erstmal vorstellen, was sind überhaupt kryptografische Fingerabdrücke. Denn wenn man mit Unschärfe anfängt, dann sollte man erstmal mit scharfen Sachen anfangen. Und da machen wir also erstmal eine kleine Einführung in die kryptografischen Fingerabdrücke. Hintergrund, warum sind die sicher? Das mag für den einen oder anderen vielleicht schon bekannt sein. Ich mache das einfach mal so, damit ich einen Grundstock habe, auf den ich dann aufbauen kann. Dann soll es um diese Fuzzy Fingerprints gehen. Das auf Deutsch heißen die dann die unscharfen Fingerabdrücke. Ich wollte das eigentlich Fuzzy Fingerprints nennen, aber dann hätte mein Vortrag auf Englisch sein müssen, da war ich dann zu faul zu und konnte ich auch nicht so richtig. Habe ich also auf Deutsch umgesetzt. Dann werde ich jetzt auch immer von Fingerabdrücken reden. Gemeint sind aber kryptografische Fingerabdrücke. Also hier, der CCC hatte gleich gesagt, toll, über Fingerabdrücke. Da geht es dann wahrscheinlich um Biometrie und da gibt es ja auch so tolle Angriffe, die man da gegen irgendwelche Fingerabdruckscanner macht. Also darum soll es nicht gehen. Es soll um Kryptografie gehen, um kryptografische Fingerabdrücke. Das ist also was Digitales und da geht es nicht um irgendwelche Hardwaregeräte, die irgendwelche Fingerabdrücke messen oder aufnehmen. So, da wollen wir also die Motivation und die Idee mal einführen von diesen unscharfen Fingerabdrücken. Und dann geht es eine ganze Weile darum, um eine Qualitätsberechnung. Also immer, wenn man was Unscharfes hat, dann ist es für uns Menschen gut zu sehen, das ist unscharf, aber wie unscharf ist das? Oder also kann ein Computer mit so unscharfen Werten, was kann er damit anfangen? Da müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie man damit eine Qualität reinbringt. Und am Ende werde ich dann also mal vorführen, an einem Beispiel, an einer Implementierung, wie man diese unscharfen Fingerabdrücke nutzen kann, um damit so eine Man-in-the-Middle-Attacke gegen also das SSH2-Protokoll zu verfeinern. Also das ist vielleicht schon, wer jetzt erwartet, dass sich hier irgendwie die Welten öffnen. Es ist nicht was Legendäres, Neues, sondern es ist eigentlich eine Erweiterung von einem klassischen Man-in-the-Middle, diese Implementierung. So, da steigen wir gleich ein und fangen mit den kryptografischen Fingerabdrücken an. Ja, also ich habe das mal so aufgegliedert, dass ich gedacht habe, ich fange mal nicht mit der technischen Seite an, sondern erstmal mit, was sollen die Fingerabdrücke, die kryptografischen? Und kryptografische Fingerabdrücke sollen genau das Gleiche machen, was auch echte Fingerabdrücke machen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob man die Schrift lesen kann. Ja, kann man. Also, wie ist das? Wenn ein Verbrecher festgenommen wird, dann nimmt man da mit so einem Stempelkissen seinen Fingerabdruck ab und dann macht man den in so eine Verbrecherkartei. Das heißt, ich will eine einfache Gewinnung haben, bei jedem Menschen kann ich das abnehmen. Genauso soll das auch bei einem kryptografischen Fingerabdruck sein. Wenn ich Daten habe, will ich auf einfachem Wege aus diesen Daten einen digitalen Fingerabdruck erzeugen. Also ein ganz einfacher Weg. Das ist der erste Punkt. Dann soll durch diesen Fingerabdruck eine Relation bestehen. Also wenn ich zwei Fingerabdrücke an einer Tatwaffe habe und in meiner Verbrecherkartei, dann kann ich ja sagen, zu 90% ist das der Täter. Oder der hat die Waffe angefasst, sagen wir es mal so. Und in diesem Fall will ich das auch so haben. Wenn ich also eine Datei habe auf einem Computer und die gleiche Datei auf dem anderen Computer und beide haben den gleichen kryptografischen Fingerabdruck, dann will ich sagen, zu 90% ist das die Datei mit dem gleichen Inhalt. Ja? Ich sage jetzt immer 90%, weil absolute Sicherheit und Perfektion, die gibt es eh nicht. Und dann will ich natürlich, wenn ich das schon also diese Relation herstellen will, dann will ich, dass es schwer zu fälschen ist. Ich will also nicht, dass jemand Fingerabdrücke fälschen kann. Das ist genau das Gleiche wie bei den, also sagen wir mal, echten Fingerabdrücken auch. Also gerade neulich kam das im Fernsehen bei der Knochenbrecher, der hat ja einen Fingerabdruck gefälscht. Da habe ich gedacht, na, ob das jetzt nicht meinen ganzen Vortrag aus den Angeln hebt. Und das hat er gemacht, indem er demjenigen den Daumen abgeschnitten hat. Also so schwer muss es sein, das Fälschen von Fingerabdrücken. Und genau das wollen wir jetzt hier auch sehen. Und eine weitere Forderung, die jetzt für die echten Fingerabdrücke nicht gilt, ist dieses Format, was auch immer das dann sein wird, soll kleiner sein als die Daten. Also wenn ich eine Datei habe mit 10 Megabyte, dann will ich, dass da der Fingerabdruck nicht auch 10 Megabyte groß ist, weil dann kann ich nämlich die ganze Datei so nehmen, wie sie ist, sondern es soll irgendwie ein Komprimat sein. So. So, was kann man damit machen mit diesen Fingerabdrücken? Vielleicht stellen wir das erstmal vor, dann weiß man nämlich auch gleich, wo man diese unscharfen Fingerabdrücke, wenn wir sie dann mal erklärt haben, benutzen kann. Also ich kann damit Daten verifizieren. Oder besser gesagt, ich kann die Authentizität der Daten verifizieren. Also zum Beispiel kann ich bei Nachrichten einen Fingerabdruck der Nachricht berechnen. Dann schicke ich die meinem Kollegen und rufe ihn an und sage, jetzt kommt eine Nachricht und der Fingerabdruck ist 1, 2, 3, 4. Jetzt berechnet der den Fingerabdruck und wird sehen, aha, entweder das ist 1, 2, 3, 4, dann ist es die gleiche Nachricht, die ich abgeschickt habe, oder es ist ein anderer Fingerabdruck, dann ist diese Nachricht verfälscht worden. Und genau so kann man das auch mit Programmen machen. Wenn man also zum Beispiel einen Rechner hat, der gehackt wurde, kann man sich vorher eine Datenbank von Fingerabdrücken von den Programmen zulegen und also dann rausfinden, ob da was verändert wurde. Das Gleiche gibt es für öffentliche Schlüssel, müsste man vielleicht schon kennen. Also so asymmetrische Kryptographie und so weiter. Also immer, wenn es darum geht, rauszufinden, sind das die Daten, die ich bekommen möchte, gehören die demjenigen, also ist die Authentizität der Daten gewährleistet. Ein ungewöhnlicheres Beispiel sind vielleicht Passwörter, denn da kann man auch Fingerabdrücke einsetzen. Ich mache ein Passwort und bilde den Fingerabdruck des Passworts. Ja, dann ist der ungewöhnliche Fall, dass der Fingerabdruck meist länger ist als das Passwort. Ja, aber trotz allem, die Grundsätze, die für Fingerabdrücke gelten, helfen da eben auch. Wir kommen noch dazu, worum es geht. So gängige Algorithmen, wahrscheinlich kennt die jeder. MD5 von Ron Rivers, der ja auch andere tolle Sachen gemacht hat in der Kryptographie. Und zum Beispiel den Secure Hash Algorithmus 1 von der NSA, also von der höchsten Stelle für Sicherheit sozusagen. So, also, was kann man jetzt für Anforderungen haben, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die mathematische Seite geht? Wir haben gesagt, die sollen leicht zu gewinnen sein, also brauchen wir etwas, was man gut berechnen kann. Und das nennt man dann in der Kryptographie oder auch in der Mathematik eine Einwegfunktion. Da ist nämlich der Weg von den Daten zum Fingerabdruck leicht zu berechnen und der Rückweg schwer. Also wie ihr seht hier, sieht man die Maus? Genau. Also die Umkehrfunktion f hoch minus 1 ist schwer zu berechnen. Manche Kryptografen, die verlangen sogar, dass es gar nicht zu berechnen geht. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber das könnte man auch verlangen. Und üblicherweise sind so eine Einwegfunktion Hash-Funktion, die ja vielleicht auch jeder von euch schon mal kennt. Wer Informatik studiert, der wird es im ersten Semester oder im zweiten gelernt haben, was eine Hash-Funktion ist. Die erzeugt zu einem Datensatz, ganz egal, was für eine Struktur der hat, eine Zahl. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen weiteren Anforderungen, die aus der Kryptographie stammen. Man kann nämlich an so einen Fingerabdruck auch Forderungen stellen, die aus dem Bereich der Substitution kommen. Und Substitution findet man so in Blockchiffren, in DES und wahrscheinlich in AES natürlich auch. Und ein Teil dieser Bedingungen, die also an diese Algorithmen gestellt werden, ist der Avalanche, die Avalanche-Anforderung, das heißt Lawine. Und verlangt, wenn ich ein Bit am Anfang ändere, dann sollen sich 50% der Output-Bits ändern. Warum ist das sinnvoll? Es ist sinnvoll, wenn ich ein Bit ändere und alle anderen Bits ändern sich. Dann können die ja nur kippen. Bits haben nur zwei Zustände. Das heißt, es bleibt genau die gleiche Information, nur invertiert. Und genauso ist, wenn sich kein Bit ändert, dann ändert sich eben nichts. Und das Optimale ist halt, wenn sich genau 50% ändern. Weil nämlich jedes Bit genau zwei Zustände hat. Ja, das ist also eine schöne Bedingung. Die andere Bedingung, die ich also jetzt hier als Anforderung an so einen kryptografischen Fingerabdruck stelle, ist eine Nichtlinearität. Wenn ich meine Daten durchzähle und dann immer die Fingerabdrücke berechne, also ich fange mit 1, 2, 3, 4, 5 an und mache immer einen Fingerabdruck drauf, dann will ich nicht, dass da irgendwo diese Linearität auftaucht in meinem Fingerabdruck. Ja? Also nicht, dass einer sagt, ich will den Fingerabdruck 1, 2, 3, 4 haben, jetzt brauche ich einfach nur durchzuzählen und da kann ich eine lineare Formel aufstellen und dann kann ich ihn ausrechnen. Also das muss ausgeschlossen werden. So, und diese gängigen Algorithmen, die erfüllen diese Anforderungen. Ich kann jetzt hier nicht beweisen, ob sie das 100% erfüllen, aber soweit ich weiß, erfüllen sie es genügend. Was kann man also jetzt tun, wenn man so einen Fingerabdruck angreifen will? Oder was ist überhaupt der Angriff auf einen Fingerabdruck? Und der Angriff ist eine Kollision. Das heißt, ich suche Daten, die den gleichen Fingerabdruck haben. Also man könnte sagen, ich suche vielleicht einen Mann, der den gleichen Fingerabdruck hat wie ich, damit ich dem dann den Mord unterschieben kann. Und aufgrund dieser Eigenschaften, Einwegfunktion, Avalanche, Nichtlinearität, kann ich da nicht systematisch gezielt etwas vorspiegeln. Also ich kann nicht, wenn ich eine Nachricht habe und einen Fingerabdruck, eine neue Nachricht schreiben und dann auf irgendeinem gezielten Wege einfach diesen Fingerabdruck kopieren. Also weil diese Bedingungen verhindern das einfach. Deshalb ist die einzige Angriffsmöglichkeit auf so einen Fingerabdruck ein Brute-Force-Angriff. Das heißt, ich muss alle Möglichkeiten durchprobieren und hoffen, dass ich irgendwann Daten finde, die den gleichen Fingerabdruck haben. So, schüttelst du da mit dem Kopf? Ach so, okay, nee, dachte nur. Wäre jetzt erstaunlich. So, und das sind, wenn man jetzt einen N-Bit-Fingerabdruck hat, sind das 2 hoch N Möglichkeiten. Jetzt habe ich überlegt, komm, mache ich jetzt eine Folie und mache mal einmal kurz den Fall, wie so ein Angriff aussehen könnte. Und habe ich gedacht, nee, jeder weiß, 2 hoch n, das ist eine riesige Zahl. Oder 2, sagen wir mal jetzt 2 hoch 128 für MD5. 2 hoch n ist keine Riesenzahl, tut mir leid. Also, 2 hoch 128. Und dann habe ich aber immer wieder Freunde gehabt, die haben dann gesagt, vielleicht kann man nicht doch alle Hash-Werte irgendwo zwischenspeichern oder wenn jeder seinen Rechner zur Verfügung stellt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich doch hier bei dem Vortrag einmal ein Beispiel machen, wie viel Werte das sind. So, wer sich jetzt langweilt, der muss ganz kurz ein Kurzzeitschlaf machen. Also wir nehmen einen MD5-Fingerabdruck mit 128 Bit. Das sind ungefähr 10 hoch 38 mögliche Fingerabdrücke. Ja? Und wir suchen da einen, den wir, also kollidieren wollen. Das ist schon da. So. Und wir haben Glück, wir finden diesen Fingerabdruck schon nach 10%. Also wir suchen nicht bis zur Hälfte, wie man vielleicht statistisch annehmen könnte, sondern wir finden das schon nach 10%. Haben wir also nur noch 10 hoch 37 Möglichkeiten. So, mit was für einer Maschine suchen wir? Wir suchen mit dem gesamten SETI-at-Home-Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Teraflops das hat. Ich glaube, es hat 40 oder 50. Ich habe einfach gesagt 100 Teraflops. Also in der Zukunft ist das. Ja? Da sind die Rechner schneller. Und wir sagen, für so einen Fingerabdruck brauchen wir einen Flop. Das ist eine Floating-Point-Operation. Das ist auch schon illusorisch. Ja? Weil das ist wirklich nur ein Maschinensprachenbefehl. Das heißt, wir schaffen 10 hoch 14 Fingerabdrücke in der Sekunde, wenn wir das gesamte SETI-at-Home-Netzwerk benutzen dafür, für unseren Angriff. Und wir finden das nach 10%. Ja? Also, ja. So, dann brauchen wir 10 hoch 23 Sekunden. Ist das viel, ist das wenig? Jetzt habe ich meinen Bruce Schneier aufgeschlagen und habe nachgeguckt, da sind so ein paar Klassifikationen für große Zahlen drin. Und die Sonne wird schon in 10 hoch 17 Sekunden explodieren. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen damit zu rechnen, werden wir nicht mehr fertig werden. Ja? Und ich habe schon das Positivste überhaupt angenommen. Das heißt, so ein Angriff scheidet aus. Egal, ob man alle Rechner der Welt benutzt, egal, ob wir alle den ganzen Tag nichts mehr anderes machen, als diese Fingerabdrücke ausrechnen, es klappt nicht. Ja? Deshalb muss was anderes her. Wir werden es nicht schaffen, eine Kollision so irgendwie gezielt zu berechnen. Deshalb brauchen wir was Neues. Wir brauchen unscharfe Fingerabdrücke. Unscharfe Fingerabdrücke sind natürlich nicht so gut wie scharfe Fingerabdrücke. Das dürfte ja auch schon jedem vom Wort her klar sein. Jetzt müssen wir uns angucken, was passiert bei so einem Fingerabdruck. Wenn man so einen Fingerabdruck kontrollieren will, dann macht man eine Verifikation durch Vergleich. Man guckt sich also an, man hat einen Zielfingerabdruck und man hat einen, auf den man vergleicht, und man vergleicht die Bits oder man vergleicht die Bytes. Und wenn das ein Computer macht, dann können wir da nicht viel machen, weil der Computer, der vergleicht eben ganz sauber, ganz ordentlich, der kann das. Über diesen Angriff möchte ich nicht reden, habe ich ja gerade gesprochen. Also wenn das maschinell verglichen wird, können wir es vergessen. Was passiert aber, wenn der Mensch das vergleicht? So, und da habe ich zwei Eigenschaften des Menschen mir rausgesucht, die wir alle haben. Das ist nämlich Faulheit und Gutgläubigkeit. Das klingt jetzt so, als ob das irgendwie Spaß ist. Aber wir werden gleich sehen, dass es das wirklich gibt. Und dass das auch wirklich passiert. Ja? Also es ist jetzt nicht Fantasie. Fangen wir mal an mit der Faulheit. Also, ich sage jetzt einfach mal, so ein Fingerabdruck ist unmenschlich lang. Ja? Das sind 20 Byte bei einem SH, also beim Secure Hash 1 und 16 Byte bei MD5. Das sind immer, ein Byte hat ja zwei hexadezimale Ziffern, also sind das dann entweder 32 oder 40 Ziffern, die verglichen werden müssen. Und deshalb beobachtet es man bei anderen Leuten, bei sich selber natürlich beobachtet man das nie, dass man immer nur den Anfang und das Ende von so einem Fingerabdruck vergleicht. Und da habe ich mal als Beispiel, das ist jetzt von irgendeinem SSL-Server aus dem Internet, grün ist ein Fingerabdruck, schwarz ist ein anderer Fingerabdruck. Also ich habe meine Freundin drauf losgelassen, die meinte, der muss man nur vergleichen, geht ganz schnell. Aber dann hatte sie auch keine Lust mehr, ja. Und ich, dass jetzt einer von euch das vergleicht, ich sage euch, die sind identisch, aber es dauert eine Weile und es verlangt eine gewisse Konzentration. Ja? Also ich habe sie auch extra so ein bisschen ungünstig untereinander geschrieben, dass es nicht ganz so leicht ist. So, das ist die Faulheit. Die Faulheit, die geht ineinander über mit der Gutgläubigkeit. Wenn man den Anfang und das Ende verglichen hat, mein Gott, dann wird das doch wohl stimmen. Ja? Also ich meine, das ist doch wirklich, mich wird doch keiner angreifen. Und ich habe doch schon die Hälfte verglichen, warum soll denn das jetzt nicht funktionieren? Das muss richtig sein. Und der nächste Punkt ist, was auch Gutgläubigkeit ist, beobachtet euch mal selber, wer macht Fehler, der Computer oder ihr, ja? Oft hat man einen Zettel, kommt gleich ein schönes Bild, und dann denkt man, na, vielleicht habe ich da doch eine 8 geschrieben, weil der Computer mir jetzt sagt, es ist eine 8. Ja? Hier das Beispiel. Das habe ich aufgeschrieben und ich habe es nicht besonders unordentlich aufgeschrieben extra. Dann habe ich es natürlich noch so grafisch verfälscht, dass es ein bisschen scheiße aussieht. Und habe dann selber festgestellt, unbeabsichtigt, dieses B hier, ja, bei B5. Ist das nicht eine 6 unten auf meinem Zettel? Also ich habe ein B geschrieben, ich weiß es auch. Aber ich meine, es sieht doch jetzt aus wie eine 6. Und das kann jedem passieren, ja. Dass man also da schnell schreibt, dann hat man diesen Zettel in der Tasche. Auf der Halle hatte ich auch so einen Zettel, der war dann völlig zerknautscht. Und dann, ja, dann denkt man schon, es wird schon stimmen. So, und das sind also Angriffspunkte, die man nutzen kann, wenn man einen Fingerabdruck hat, der vom Menschen verglichen wird. Also können wir das jetzt mal in die Idee der Fuzzy Fingerprints zusammenfassen. Wir sagen, eine Kollision ist nicht möglich, aber eine Suche nach ähnlichen, unscharfen Fingerabdrücken. Also diesen Fuzzy Fingerprints. So, da kommen gleich zwei Fragen auf. Die sind neu. Wann sind zwei kryptografische Fingerabdrücke ähnlich? Ich meine, wir haben das ja jetzt so gesehen, dass wir so sagen können, na, das ist ähnlich, das ist unähnlich, aber da müssen wir ja irgendeine gewisse mathematische Grundlage hinterbringen, damit uns ein Computer die berechnen kann, diese ähnlichen Fingerabdrücke. Und wenn wir die berechnen können, können wir die auch vergleichen miteinander. Wir wollen ja den möglichst ähnlichsten haben. Ne? Also der allerähnlichste ist der gleiche. Das wissen wir ja auch. Da brauchen wir nicht berechnen. Aber wie sieht das mit anderen aus, die eben nicht gleich sind? Wann sind die sehr ähnlich und wann sind die überhaupt nicht ähnlich? So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen so eine gewisse mathematische Anstrengung bemühen. Also sagen wir mal einfach, die Qualität eines Fingerabdrucks ist seine Ähnlichkeit zu einem Zielfingerabdruck. Das ist so ein bisschen was wie... wer sich erinnern mag, so eine Distanzfunktion und dann erzeugt man so einen metrischen Raum. Also es geht darum, irgendwie zwischen zwei Punkten A und B einen Abstand zu definieren. Oder auch eine Qualität des Abstandes. Und jetzt sage ich einfach, die Qualität ist 1, wenn die identisch sind und die ist 0, wenn überhaupt nichts übereinstimmt. Ja? Das ist einfach per Definition so gelegt und alles andere muss dazwischen sein. Und dann sage ich dazwischen, das ist die Übereinstimmung und die Position der Übereinstimmung. Also wenn man diese zwei Fingerabdrücke sich vorstellt, dann haben die ja Ziffern und wo die übereinstimmen, das bewerte ich positiv und vor allem die Position, an der sie übereinstimmen. So, und wie wir gerade gesehen haben, gibt es eben wichtige und unwichtige Positionen. Das müssen wir also auch mit einberechnen. Wir sagen, wir gewichten das und wir sagen, wichtige Positionen, Anfang und Ende, zum Beispiel jetzt, die erhalten hohe Gewichte und unwichtige Positionen, die sind eben unwichtig, die erhalten niedrige Gewichte. Also für uns sind auf einmal die einzelnen Stellen eines Fingerabdrucks nicht mehr gleich wichtig. Und das ist nämlich genau das, warum ja eben die Faulheit und so weiter ins Spiel kommt. So, und dann ist also die Qualität die Summe der gewichteten Übereinstimmungen. So, kann man so mathematisch formulieren. Jetzt wird es noch ein bisschen mathematischer. Jetzt kann man sich überlegen, jetzt will ich das in so eine allgemeine Form bringen und vielleicht irgendeine Form finden, um diese Gewichtung zu berechnen. Ja? Und üblicherweise ist es doch so, wenn man mal eine Klassenarbeit geschrieben hat, wir sind vielleicht schon alle raus aus der Zeit, oder wenn man jetzt irgendwie zum Handyverkäufer geht und den fragt, wann die klingeln, da gibt es immer so eine gaußsche Kurve, und das ist eine Normalverteilung. Ja? Und wir suchen ja das Interesse, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Benutzer diesen Fingerabdruck vergleicht. Und das ist eben genau die umgekehrte Gauss-Verteilung. Das heißt, der Anfang ist wichtig, das Ende ist wichtig, die Mitte ist unwichtig. So, da habe ich mal einfach so eine Grafik gemacht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man also den Fingerabdruck hier oben rauf liegt, dann kann man gut sehen, wie also die ersten und die letzten Stellen wichtig sind. In der Mitte geht das also so raus. Ja? Ist eigentlich keine große Kunst. Warum so eine komplizierte mathematische Formel? Warum macht man nicht einfach nur eine blöde Tabelle? Der Vorteil ist, erstens sieht das sehr cool aus. Und zweitens kann ich das also mit beliebig langen Fingerabdrücken machen. Wenn also einer in 10 Jahren kommt oder vielleicht in 2 Jahren, Bill Gates sagt, wir brauchen einen neuen Fingerabdruck, der eben noch 20 Zeichen länger ist, dann kann ich mit meiner Gauss-Funktion da ganz schnell ran und lege die einfach drauf und die Länge ist ja variabel, ist eine stetige Funktion. So. Jetzt kann man aber auch noch andere Funktionen nehmen. Zum Beispiel kann man so einen Cosinus nehmen hier, der hat 3 Maxima. Ich habe das meinem Betreuer an der Uni erzählt mit diesen unscharfen Fingerabdrücken, ihn mal gefragt, kennt der sowas? Oder weil ich habe mir das ja irgendwie so ausgedacht und dachte mir, naja, irgendwie ist da jeder schon drauf gekommen, dass man das ja schlecht vergleicht. Und dann sagte er ja ganz schlau, ja, ist ein toller Ansatz, aber klappt bei mir nicht, weil ich vergleiche immer noch in der Mitte. Und war ganz stolz. Und da habe ich mir natürlich das überlegt und habe jetzt extra noch hier diese Grafik eingebaut. Der ist leider nicht hier, aber sonst würde er jetzt sehen, dass es bei ihm eben auch nichts nützt. Denn er vergleicht auch nicht alle Zeichen. Und dann gibt es noch eine andere Eigenschaft, da wir in Europa mal von links nach rechts lesen, kann man diese ganze Gauss-Verteilung verschieben. Das geht super einfach, weil die Gauss-Verteilung grundsätzlich ja über einen Mittelwert ausgerechnet wird. Und wenn man den Mittelwert von der Null wegschiebt, dann hat man schon genau das. So, dann sieht das also hier aus wie diese Grafik. Und genau die habe ich auch für meine Beispielimplementierung genutzt. So, jetzt kann man diese Idee noch ein bisschen erweitern und das nutzen, was wir vorhin gesagt haben über die Ähnlichkeit von Ziffern. Nicht alle Ziffern sind sich gleich ähnlich. Angenommen, in meinem Fingerabdruck stimmen die Ziffern nicht überein. Vielleicht kann man die verwechseln. Also ich sage einfach mal, 6, 8, 9 haben eine ähnliche Gestalt und 0 und 1 sind eher unähnlich. Jetzt könnte man sagen, das ist ja total willkürlich, aber da gibt es auch Daten drüber, und zwar die kommen aus der Handschrifterkennung. Was ich jetzt hier habe, sind Durchschnittsdaten von der Deutschen Post. Die kann ein Computer alle noch erkennen. Ja? Aber wir tun uns damit schon schwer. Also ich persönlich finde zum Beispiel diese 7 hier fantastisch, weil man die sofort mit einer 9 verwechseln kann. Also glaube ich, ja. Oder diese 5 ist für mich auch Tendenz 3. Ja. Und wenn ich die auf dem Zettel hätte und dann würde oben mit dem Computer schön ordentlich eine 3 drüber stehen, ich wäre mir nicht mehr sicher, ob das wirklich eine 5 ist da unten. Also das kann man auch noch einbringen. Und da nutzt man einfach, jetzt muss man eine Tabelle per Hand machen, weil diese Ähnlichkeiten kann man nicht so irgendwie durch eine schöne Funktion berechnen. Und da sagt man einfach 3 auf 3 abgebildet, das kriegt einen Wert 1. 3 auf 5 sind sich ähnlich, kriegt den Wert 0,5 und so weiter und so weiter. Und 0 auf 1, jetzt mal als Beispiel, die sich am unähnlichsten sind, ich weiß nicht, ob das so ist, die kriegen also gar keinen Wert, das ist 0. Und dann kann man sagen, die Summe der gewichteten Ziffernähnlichkeiten ist die Qualität eines Fingerabdrucks zu seinem Zielfingerabdruck. Ja, also so als mathematischen Satz formuliert. So, was kann man jetzt damit machen, mit dieser Qualitätsberechnung? Was kann man tun? Man kann also eine Brute-Force-Suche starten, man fängt wieder an, Daten zu generieren, berechnet Fingerabdrücke und man merkt sich einfach den Fingerabdruck mit der besten Qualität. Der ist eben nicht eine Kollision des Original-Fingerabdrucks, aber der hat eine sehr, na, sagen wir nicht große Ähnlichkeit, er hat eine Ähnlichkeit. Und das Schöne ist, ich kann diese Suche beliebig kurz machen. Ich kann eine Minute suchen, dann werde ich zwar keinen so einen schönen Fingerabdruck finden, aber ich kann auch 10 Jahre suchen, dann werde ich schon einen besseren finden. Das ist aber ganz praktisch für so einen Angreifer, weil der kann das dann nämlich so machen, wie er gerne möchte. Wenn er also weiß, dass er die Bank in 3 Wochen angreifen möchte, dann kann er schon mal 3 Wochen vorher anfangen, an so einem guten Fingerabdruck zu crunchen. Und der hat dann eine gewisse Ähnlichkeit. Ja? Oder wenn man so ein automatisches Tool hat, dann kann das vielleicht die Zeit nutzen zwischen irgendwelchen bösen ARP-Geschichten. Wollen wir nicht drüber sprechen, weil man das ja hier auch machen könnte. So, jetzt wollen wir das mal einordnen. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn man sowas macht. Und also der Begriff quasi Fingerprints, den habe ich mir ausgedacht, der kann jetzt noch woanders vorkommen. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass man sagt, mein Gott, das ist ja was ganz Neues. Also nee, es ist kein kryptografischer Angriff. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie, was die Kryptografie ins Unglück stürzt, sondern es ist eine Kleinigkeit. Ist ein Scherz. Und zwar ist es ein Angriff gegen ein kryptografisches Protokoll. Das heißt, wenn man das Protokoll ändern würde und sagen würde, der Mensch muss da nicht mehr vergleichen, sondern die Maschine oder der Mensch kriegt irgendeine Chipkarte und auf der Chipkarte steht es drauf, dann ist dieser Angriff total ausgehebelt. Ja? Das klappt nur, wenn der Mensch das vergleicht. Also ist es mit anderen Worten eigentlich ein Angriff gegen menschliche Schwächen. Und das ist eigentlich nichts Besonderes, das gibt es tausendfach. So, jetzt haben wir das so theoretisch gehört, jetzt wollen wir uns das mal in der Realität angucken. Jetzt habe ich hier eine Folie, Man-in-the-Middle-Angriff, einmal ganz kurz in 6 Sätzen gesagt, was ein Man-in-the-Middle-Angriff ist. Ich will jetzt den Vorredner nicht irgendwie diskreditieren, aber für mich hat Man-in-the-Middle immer was mit Kryptographie zu tun. Also da steht nicht nur einer in der Mitte, so wie bei der stillen Post, sondern da muss irgendwas mit Verschlüsselung passieren. Und hier oben ist mal dargestellt, wie sowas ablaufen soll in einer asymmetrischen Verschlüsselung. Alice, die heißt immer Alice, schickt also ihren öffentlichen Schlüssel A zu Bob, der heißt auch immer Bob, und Bob verschlüsselt damit einen Session Key und schickt den zurück. Und danach haben beide diesen Session Key. So funktioniert das bei SSH, so funktioniert das bei SSL. Das ist der typische Startvorgang für so eine hybride Kryptographie. So, und bei der Man-in-the-Middle-Attack sieht das ein bisschen anders aus. Da schickt Alice ihren Schlüssel los, also den Schlüssel A. Aber Mallory, der heißt auch immer so, der fängt ihn ab. Und der schickt an Bob seinen eigenen Schlüssel. Der heißt öffentlicher Schlüssel M. Das weiß Bob aber nicht. Also schickt Bob den verschlüsselten Session Key an Mallory, ohne es zu wissen. Der entschlüsselt ihn, guckt ihn sich an und verschlüsselt ihn dann für Alice. Sodass die Kommunikation zwischen Alice und Bob gewährleistet ist, verschlüsselt, aber Mallory kann alles mitlesen. Ja? Und der benutzt auch eine Spark Station übrigens, wie man hier sieht. So. Wie kann man das verhindern? Das kann man verhindern, indem Bob einfach mal den Fingerabdruck von diesem Schlüssel berechnen würde, den er da kriegt. Ja? Er sollte sich einfach den Fingerabdruck angucken und wenn Alice ihm sagt, du, der Fingerabdruck von meinem Schlüssel ist so und so und so und Bob vergleicht den, dann wird Bob merken, dass das der Schlüssel von jemand anders sein muss. Aber die Frage ist, wie gut vergleicht den Bob? Und da kommen wir jetzt genau ins Spiel. Wenn Bob gestresst ist, Bob hat schlecht geschlafen und so weiter, dann wird ihm das schwerfallen. Und das ist genau unser Angriff. Wir versuchen also diese korrekte Verifikation des öffentlichen Schlüssels zu erschweren. Wir können die ja nicht verhindern, wir können die nur erschweren. So, und unser Zielfingerabdruck, gegen den wir also jetzt unser Crunch-Vorgang starten, das ist der von Alice. Und dieser Fuzzy Fingerprint, der wird also genutzt als unser Man-in-the-Middle-Schlüssel. So, da muss man sich natürlich jetzt angucken, was eigentlich bei SSH, also weil wir es jetzt ganz konkret machen wollen, so gang und gäbe ist. Da gibt es also verschiedene asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Da gibt es einmal RSA und DSA. Und dann gibt es 2 Hash-Algorithmen, MD5 und SH1. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir dabei bei Bob abliefern. Das sind nicht einfach nur Daten. Wir können dem nicht nur Daten, wir müssen dem den Schlüssel schicken. Das heißt, wir haben eine Bedingung mehr. Wir wollen zwar, dass der Fingerabdruck gut ist, aber der Fingerabdruck muss gut sein von einem Schlüssel, also von einem öffentlichen Schlüssel. Das muss ein Schlüssel für entweder das Verfahren RSA oder DSA sein. Weil angenommen, das ist kein Schlüssel, dann kann das zwar ein super Fingerabdruck sein, aber das Verfahren funktioniert nicht mehr. Und Bob wird sein SSH starten und das wird abstürzen. Oder es wird ihm sagen, invalid Schlüssel oder sowas. Ja? Also unsere Suche ist nicht mehr irgendeine Suche, sondern es ist eine Suche, eine Brute-Force-Suche, wo wir Schlüssel generieren müssen. Und jetzt wird die Sache nämlich haarig und jetzt gerät dieser ganze tolle, unscharfe Fingerabdruck, die Idee gerät etwas in die Klemme, weil wir nämlich jetzt auf einmal so RSA und DSA-Schlüssel in kurzer Zeit generieren müssen. Und nicht mehr nur irgendwelche Daten zu generieren, das kann jeder, aber so einen Schlüssel. Schauen wir uns einfach mal den DSA-Schlüssel an, weil der traurigerweise nicht so gute Ergebnisse erzielt. Da habe ich jetzt mal so aufgeschrieben, aus was für Komponenten der besteht. Müssen wir nicht durchgehen. Ich weiß auch selber gar nicht mehr, wie die benutzt werden. Einfach einmal nachgelesen und geguckt, was gebraucht wird. Und das muss ich einfach generieren. Zum Beispiel habe ich hier bei dem Punkt G geschrieben, zu kompliziert. Ja? Braucht man einfach nicht. Man muss ja nicht immer alles verstehen. Ist auch wichtig fürs Leben. So. Jetzt, was wir auf jeden Fall da brauchen, ist eine Primzahl. P, ja. Und das ist immer Mist, weil Primzahlen zu generieren, das kostet unendlich viel Zeit. Das ist einfach scheiße. Und wir haben diesen privaten Schlüssel und der kann glücklicherweise, hier steht X muss kleiner als Q sein, der kann frei gewählt werden in dem Bereich von 0 bis Q oder von mir aus auch von 3 bis Q, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Das heißt, da habe ich irgendeine Wahlfreiheit, da habe ich einen Raum, in dem ich arbeiten kann. Das heißt, ich gehe so vor, ich bestimme einmalig eine Primzahl und dann suche ich einfach über diesen X. Ja? Ich inkrementiere zum Beispiel systematisch diesen privaten Schlüssel X. Jetzt will ich aber den Fingerabdruck von dem öffentlichen Schlüssel berechnen und nicht von dem privaten. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, wie man den öffentlichen Schlüssel berechnet. Wie berechnet man den? Da muss man hier g hoch x Modulus p rechnen. Das ist eine sehr, sehr teure Sache, so eine Potenzation. Und dann noch ein Modulus drauf. Also das ist eine teure Geschichte. Und wenn wir das bei jedem Schlüssel machen müssen, dann wird das einfach x werden. Also auf meinem Rechner schaffe ich dann einen Schlüssel pro Sekunde nach dem Verfahren. Vielleicht habe ich das auch schlecht programmiert, aber so kann es einfach nicht effizient sein und so können wir da keinen guten Fingerabdruck in einer angemessenen Zeit finden. Also DSA ist gestrichen, RSA. Wieder zwei Primzahlen, da wissen wir, haben wir auch schon wieder so ein schlechtes Gefühl. Dann kommt da so ein Produkt, so, und der öffentliche Schlüssel, der kann frei gewählt werden, der muss nur eine Bedingung erfüllen, der muss den größten gemeinsamen Teiler zu diesem M, das ist die Eulersche Funktion der zwei Primzahlen, die muss 1 sein. Das nennt man relativ prim. Also es ist keine Primzahl, die wir suchen, aber wir suchen eine Zahl, die mit einer anderen Zahl keinen größeren gemeinsamen Teiler hat als die 1. Ja? Und da kann man genauso den Anfang jetzt wieder starten und sagen, so, Primzahlen werden einmalig gewählt. Wir suchen über E, also wir generieren uns verschiedene öffentliche Schlüssel. Und wir müssen aber diese größte gemeinsame Teilerbedingung erfüllen. Ist auch nicht so leicht. Kostet uns auch sehr viel Zeit. Das macht man, würde ich jetzt sagen, mit diesem euklidischen Algorithmus, aber so sicher bin ich mir da jetzt auch nicht, ob es da nicht ein effizienteres kryptografisches Verfahren gibt. Auf jeden Fall ist das auch ein teurer Spaß. Und da kriegen wir auch keine hohe Geschwindigkeit hin. Deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, also so richtig gut müssen die Schlüssel doch nicht sein und da muss es doch irgendeinen anderen Weg geben. Und da habe ich dann das Sloppy RSA-Verfahren erfunden. Der Vorteil ist, es ist schneller. Ja? Wir werden gleich sehen, was der Nachteil ist. Es gibt immer Nachteile. Also wieder wähle ich meine Primzahlen und wieder suche ich über E. Aber E ist bei mir jetzt einfach nur noch eine ungerade Zahl. Einfach, ich fange bei 1 an und zähle 2 drauf. Und dann kommen alle ungeraden Zahlen raus, die es gibt. Das habe ich nicht, also ich sage jetzt, ich habe es erfunden. Das steht irgendwo in dem OpenSSL-Code drin. Ja? Da haben die das so mal an irgendeiner Stelle so, warum weiß ich auch nicht. Aber es ist sehr günstig, denn komischerweise ist dieses E dann ganz oft relativ prim zu M. Das heißt, diese größte gemeinsame Teilerbedingung, die wird einfach erfüllt. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und irgendein mathematisches Buch aufgeschlagen und berechnet, in wie viel Prozent das klappt. Es war einfach verdammt oft, also wirklich oft. Ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, dann speichere ich mir einfach mehrere Es, immer die besten, also die den besten unscharfen Fingerabdruck haben, die speichere ich mir, vielleicht 10, vielleicht 100, von mir aus können wir auch 1000 speichern. Und wenn halt die ersten 10 scheiße sind, oder besser gesagt gar keine gültigen Schlüssel, dann nehme ich eben den 11. oder den 12. Ja? Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit so, dass garantiert mindestens ein Schlüssel dabei, der funktioniert. Und wenn die alle eine gute Qualität haben, kein Problem. So, das heißt, jetzt habe ich also dieses Instrument, diese sehr effiziente Schlüsselgenerierung, die natürlich auch nicht immer funktioniert, wie gesagt. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das so abdreht. So, nach 20 Minuten, jetzt bin ich ja schon unter Zeitdruck. Also, wir haben dann testhalber mal einfach einen SSH-Key angegriffen und da haben wir gedacht, nehmen wir den von Kimball.org, ist eine bekannte Seite und da ist auch eine genug Motivation gewesen bei uns. So, und das war also ein 1024-Bit-Schlüssel, MD5-Fingerprint, also so Standard, Stube, Küche. Da haben wir mit so einem Aldi-PC um die 100.000 Fingerabdrücke pro Sekunde geschafft und das haben wir 14 Tage laufen lassen. So, was erwartet ihr jetzt? Hier ist also das Ergebnis. Oben haben wir in schwarz den echten Schlüssel und in grün also den unscharfen. Das ist jetzt genau der Trick. Also es war nicht so gedacht. Der zeigt das ein bisschen heller an, als es ist. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil ihr jetzt mal gucken könnt, wie das mit dem Vergleichen klappt. Also ich kann euch verraten, also es ist erstaunlich, dass die ersten 4 Byte gleich sind und das letzte Byte ist auch noch gleich. Ja? Und das sind ja schon 5 Byte, die gleich sind bei 16 Byte. Das sind schon fast 30% identisch. Das ist schon ganz gut. Dass es in der Mitte nicht übereinstimmt, das mag jetzt den einen oder anderen schockieren, aber ich meine, was habt ihr erwartet? Wenn ihr jetzt erwartet habt, dass da nur eine Ziffer anders ist, dann hätten wir auch gleich eine Kollision machen können. Das können wir nicht. Da geht die Sonne vorher unter. Und wenn wir schon so ein Glück haben, dass wir also den Anfang und den Ende gleich haben, dann ist das schon eine tolle Sache. Und ich finde, der ist ganz gelungen und nachher zeige ich dann noch einen Link, da könnt ihr dann selber mitcrunchen, wenn ihr auch motiviert seid. So, jetzt noch schnell einen kleinen Ausblick, wie könnte das in der Zukunft weitergehen? Alles ist ja jetzt immer distributed. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt hier programmiert habe, kann man das nicht auch so verteilt machen, dass man dann so eine Community entwickelt mit irgendeinem schicken Forum, wo dann alle sagen, ja, yeah, und so weiter. Und nee, klappt nicht. Das kriegen wir so nicht hin, weil dieser Werteraum von diesen Hash-Werten, der ist einfach zu groß. Es macht keinen Sinn, dass ich da einen Server habe, der da kleine Schnipsel rausschneidet. Das macht er sein Leben lang, diese Schnipsel rausschneiden. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Das macht es überhaupt nicht schneller, das Verfahren. Es kostet nur Zeit und ist unnötig. Also habe ich überlegt, wie kann man es machen? Und da habe ich gedacht, man muss den Ansatz umdrehen. Ich habe sowas mal bei so einem irgendwie so ein Passwort Cracktile distributed, was ich mal irgendwann im Finger hatte, das hat das auch so gemacht. Man schickt seinen Fingerabdruck, von dem man gerne einen fuzzy Fingerprint hätte, den schickt man an den Server. Das heißt, der hat eine Liste. Ich meine, wie viel werden das sein? Wenn ihr das jetzt alle wollt, dann sind das vielleicht maximal 1000, wenn jetzt noch, keine Ahnung, ich viele Hits habe. Das ist doch nichts. Ja, und die Clients ziehen sich also diese Fingerabdrücke, gegen die sie rechnen und berechnen halt zu allen Zielfingerabdrücken die Qualität. Da der Client sowieso Fingerabdrücke generiert, ist es kein großer Aufwand, dann einfach mehr Qualitäten zu berechnen, weil die Qualitätsberechnung, die kostet überhaupt keine Zeit. Die Zeit kostet die Schlüsselberechnung und die Hashberechnung. Und deshalb ist das so ein Ansatz, der möglich ist. Also wenn jemand Lust hat, sowas zu programmieren, dann kann er sich bei mir melden. Ja. So, die andere Frage ist, wenn der Mensch das vergleichen muss, gibt es da irgendeine bessere Idee, eine bessere Lösung? Und da hat ein Freund von mir, mit dem ich mal telefoniert habe, den habe ich zu dem gesagt, und da hat er so eine bescheuerte Idee gehabt, wo ich zuerst gedacht habe, nee. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und das ist gar nicht so schlecht. Er hat gesagt, uns Menschen liegen Zahlen und Ziffern. Das ist eigentlich nicht so was Natürliches, was man wahrnimmt. Also wenn man sich so Gedächtniskünstler anguckt im Fernsehen, die merken sich nie irgendwelche komischen Zahlen, sondern die machen das gerne mit Kartenspielen und so. Also der Mensch braucht so Bilder, Symbole. Und kann man nicht so einen Fingerabdruck durch Symbole darstellen? Also jetzt nicht durch Zahlen, sondern durch Symbole. Und da habe ich einfach mal durchgerechnet und mir was ausgedacht. Ist ein bisschen absurd. Ich habe einfach mal gesagt, man nimmt 50 Tiersymbole. Also wir kriegen 50 Tiere hin, die wir alle voneinander hundertprozentig unterscheiden können. Also wo nicht so eine Verwechslung entstehen können. Ja, also Hai, Tiger habe ich jetzt. Also eben nicht Tiere wählen wie jetzt Dromedar und Kamel, die man verwechseln kann, sondern eben wie Pinguin, Teufelchen und so andere Tiere, die man also eindeutig unterscheiden kann. So, und wenn wir davon 50 haben, dann geben wir denen jetzt noch 7 Farben. Warum 7 Farben? Ich habe da an diese Ansi-Farben gedacht. Dachte ich, sind ja eigentlich 8, aber man muss ja immer noch eine Hintergrundfarbe haben. Also können wir nur 7 nehmen. Ja? Also haben wir ein Symbol von 350 Zeichen und dann können wir so einen MD5-Fingerabdruck mit 15 Symbolen darstellen, anstatt 32 Ziffern. Das klingt jetzt nicht so toll, weil man denkt, naja, es sind immer noch 15 Symbole. Aber unser Angriff, der hatte ja 30% gleich. Ne? 30% hatten wir sozusagen gecrunched. Bei 15 Symbolen sind das 5. Wenn wir die auf Anfang und Ende verteilen, dann haben wir am Anfang 3 und am Ende 2. Und das ist schon beschissener oder ungünstiger, als wenn ich am Anfang 4 gleiche Byte habe, so wie das jetzt ist. Ja? Also weil man wird diese Symbole eher unterscheiden können. Da müsste man jetzt eine Studie machen mit 1000 Probanden und dann wüsste man, ob das auch wirklich klappt. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. So, jetzt müssen wir ein Fazit ziehen. Und zwar, was habt ihr jetzt hier gelernt? Irgendwie ist das jetzt, ist das weltbewegend? Also es ist kein Angriff gegen Maschinen und damit ist es irgendwo schon etwas eingeschränkt. Also wo immer eben der Mensch ins Spiel kommt, da hilft das und wo er nicht ins Spiel kommt, da hilft es nicht. Und dann habe ich eine traurige Beobachtung gemacht. Es ist kein Angriff gegen Durchschnittnutzer. Ich hätte jetzt fast DAOs geschrieben, aber ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein DAO ist. Also wenn jetzt jemand so einen Brief kriegt, ich habe von meiner Bank einen Online-Brief gekriegt, der HBCI und so weiter, da steht drin, vergleichen Sie sorgfältig den Fingerabdruck der Bank. Wenn ich noch nie was von diesen Fingerabdrücken gehört habe und ich kriege das von der Bank in so einem offiziellen Schreiben, dann mache ich diesen Vergleich sauber und anständig. Ich habe sowas noch nie gemacht, das mache ich gerne, gut und es klappt. Ja, glaube ich jetzt einfach. Wie man mit diesem Verfahren angreifen kann, Das sind Leute, die ganz oft Fingerabdrücke vergleichen. Und das sind eigentlich so Leute, die hier teilnehmen. Also Administratoren, Informatiker, Geeks, Nerds. Also so eine Leute, die von einem Rechner zum anderen SSH'en und wieder zurück und wieder hier. Und dann müssen sie von zu Hause nochmal die Mails auf dem anderen Rechner lesen und so weiter. Also Leute, die sehr viel mit so einen kryptografischen Fingerabdrücken konfrontiert sind. Und die kann man damit angreifen. Das ist auch nicht schlecht. Denn wenn man so einen Administrator dazu bringt, dass der den Fehler macht, dann hat man das Administratorpasswort. Das ist vielleicht sogar besser als das von irgendeinem HBCI-Nutzer. Muss aber nicht. Das kann ich jetzt einfach nicht so beurteilen. So, jetzt kommen wir noch zu den Referenzen. Also ich habe darüber einen Artikel geschrieben im Sommer auf Englisch. Ich weiß nicht, ob der jetzt nach dem Vortrag überhaupt noch so aktuell ist. Ich stelle das ins Netz, dann könnt ihr euch auch das angucken. Wer sich das jetzt noch aufschreiben will, weiß gar nicht, ob man überhaupt so... Also interessant ist bestimmt der Punkt 2. Da gibt es eine kleine Homepage, also jetzt eben ohne dieses coole Forum, wo man dann da so toll sich unterhalten kann. Da werden einfach die Leute aufgefordert, Fingerabdrücke zu generieren und die besten 10 werden da einfach ausgestellt. Und den ich hier vorgeführt habe, der führt zurzeit mit diesen 5 Ziffern, aber wer Lust hat und auch vor allen Dingen seinen Rechner für so ein sinnloses Zeug opfern möchte, kann also da einsteigen und dann mitcrunchen. Wer sich für RSA MD5 interessiert, der sollte auf die Seite von Ron Rivers gehen. Der hat ja bei RSA auch mitgearbeitet. Der hat auch noch an ganz vielen anderen kryptografischen Algorithmen mitgearbeitet. Da kann man sich also seine Papers ziehen. Und wer sich für DSA und SSH1 installiert, die meiner Meinung nach, glaube ich, beide von der NSA entwickelt wurden, also mit Vorsicht zu genießen sind, allgemein, da gibt es ein schönes Paper auf der National Institute for Standards. Da kann man sich also auch die genaue Spezifikation für die Algorithmen angucken. So, und jetzt bin ich gut in der Zeit. Und da stelle ich einfach mal noch Fragen an euch. Und da sollte ich sagen, dass das hier mit dem Mikrofon gemacht wird, damit wir das dann später irgendwo schön aufzeichnen können und man später noch weiß. Und der Herr da hinten, der hätte gern das Mikrofon.
Ja, hallo. Kannst du mal zur Folie zurückgehen mit der RSA-Schlüsselerzeugung?
Mit der was? RSA?
Schlüsselerzeugung.
Oh ja. Das ist schwer. Moment. Gestern noch schnell abends geschrieben, weiß ich natürlich jetzt nicht mehr, wo das ist.
Nächster, ja, der. Nur ganz kurz eine Anmerkung. Relativ prim heißt ja bloß kein gemeinsamer Teiler. Und ich meine, wenn du P und Q einmal konstant erzeugst und dann dieses M, dann kannst du dir auch gerade mal die kleinsten, weiß nicht, 10, 20, 30 Teiler von M auch ausrechnen. Das findet man ziemlich schnell raus, zumindest wenn es kleine Teiler hat. Und dann brauchst du nur noch Es auszutesten, die dadurch nicht teilbar sind. Da gibt es ziemlich effiziente Algorithmen, die Es durchzugehen. Also nicht nur ungerade, sondern einfach nur noch Es, die keinen dieser Teiler haben. Und dann dürftest du die Ausbeute der Es, die dann auch tatsächlich gültige Schlüssel sind, gewaltig erhöhen. Also dann ist es nicht jeder Zehnte, sondern, keine Ahnung, 9 von 10 oder so.
Ja, gut, gute Idee. Also, ja, danke. Wieder was gelernt.
Hallo, Test. Du hast bei der Einführung von Fingerprints gesagt, dass es eine Forderung ist, dass die Funktion eine Einwegfunktion ist. Das ist doch aber egal. Also wenn ich den öffentlichen Schlüssel davon in Fingerprint mache, ist der öffentliche Schlüssel damit öffentlich. Das ist egal, ob ich aus dem Fingerprint den öffentlichen Schlüssel berechnen kann oder nicht, würde ich sagen.
Also das ist nicht so. Die Einwegfunktion ist ja nicht die Funktion, die den Schlüssel berechnet, sondern den Fingerabdruck. Wenn das eine, also eine Zweiwegfunktion, also eine bijektive Funktion ist, dann könnte ich ja den Fingerabdruck reingeben und am Ende kommt wieder der Schlüssel raus. Das wäre korrekt, oder?
Warum?
Naja, dann würde ich, angenommen, weil ja der Fingerabdruck kleiner ist, könnte ich ja vielleicht eine Menge von allen Schlüsseln berechnen, die diesen Fingerabdruck haben. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also du gehst davon aus, dass ein Fingerabdruck nur genau einen Schlüssel hat, aber das stimmt ja nicht, weil die Schlüssel viel größer sind als die Fingerabdrücke.
Na, wenn die, also zunächst ja, also man kann es natürlich im Normalfall nicht, weil es ja wie gesagt immer Kollision geben kann, aber also ich würde sagen, wenn das nur teilweise verletzt ist, diese Einwegfunktion, dann könnte ich sozusagen Teile des Schlüssels aus dem Fingerprint berechnen. Aber das ist doch nicht schlimm, weil den Schlüssel da ist eh öffentlich, dann habe ich eh komplett da.
Ja, nein, das ist ja auch kein Angriff, dass du den Schlüssel berechnest, aber wenn du dir vorstellst, dass da irgendeine gewisse, du kannst, sagen wir, du musst ja davon ausgehen, der Schlüssel ist größer. Das heißt, da wird sowieso, ja, Teile, genau. Aber stell dir vor, du kannst jetzt Teile von allen Schlüsseln ausrechnen, die diesen Fingerabdruck haben. Das ist doch dann ein super Angriff. Du stellst dir das jetzt so schön vor, dass es dann immer nur genau der Schlüssel wird. Aber es könnte ja so zum Beispiel ein Teil sein, der in jedem Schlüssel vorkommen muss. Ne?
Ach so, ja, ne, stimmt, also, ist klar, okay.
Ich habe mal eine Frage zu der Folie, die auch gerade aufliegt. Und zwar, warum willst du überhaupt Primzahlen nehmen, um diesen Schlüssel zu erzeugen? Die Primzahlen sind einfach nur dazu da, dass der Schlüssel sicher wird. Und wenn du irgendwas abhören willst, dann ist dir eigentlich egal, ob das sicher ist oder ob es nicht sicher ist. Das heißt, du musst eigentlich gar keine Primzahlen nehmen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kann sein.
Damit wird es dann auch viel schneller.
Glaube ich nicht, weil diese Relativ-Prim-Bedingung, die ist entscheidend dafür, dass der Algorithmus funktioniert. Und die muss ich ja so oder so prüfen. Und die Primzahlen berechne ich einmal, das kostet mich gar nichts. Das ist eine konstante Zeit, wenn man das jetzt so als Informatiker sagt. Einmal Primzahlen berechnet und dann losgecrunched. Da kann ich jetzt auch keine Primzahlen nehmen. Ja, vielleicht klappt das, ich weiß es nicht. Aber das kostet ja nichts. Außer vielleicht eine Zehntelsekunde. Sonst noch eine Frage?
Was mich daran mal interessiert ist, normalerweise wird doch ein Schlüssel von der Zertifizierungsstelle zertifiziert. Den müsstest du doch dann auch nochmal knacken, um deinen eigenen generierten Schlüssel zu zertifizieren, damit der Benutzer glaubt, dass der echt ist, oder?
Keine Ahnung. Das ist jetzt, du machst jetzt einen Angriff auf SSL und so, ne?
Ja, auf die ganze PKI, die ja eigentlich dahinter stecken sollte.
Nee, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also, ja. Es klingt so, wie du sagst, aber das wäre natürlich dann viel umständlicher.
Ja, und was ich auch glaube, ist ja, dass die Idee dahinter ist, dass Programme das Ganze prüfen und nicht der Mensch, oder?
Ja, klar. Aber wir Menschen prüfen die doch ständig, die Fingerprints. Zum Beispiel beim SSH-Protokoll. Und wenn du das erste Mal dich zu so einem HBC-Server verbindest, wirst du die auch prüfen müssen. Also du kannst es verhindern, indem du Maschinen prüfen lässt. Das ist ja wohl die Quintessenz, ne?
Naja, zum Beispiel bei SSL ist es ja so, dass es im Browser mit dabei ist, sind die Zertifikate schon dabei. Und die prüft ja der Browser und nicht mehr der Mensch. Da ist es ja schon vergeblich, was du da an Ideen entwickelst, oder?
Ja, für SSL schon, ja klar. Aber solange ich einen Angriff gegen SSH habe, bin ich doch ganz zufrieden. Du nicht, ja? Also vielleicht noch zum Abschluss, wenn noch keine Frage mehr ist. Doch, ist noch eine, schade.
Mich würde interessieren, welche Bank so super war, dass die mit dem Begriff Fingerprint was anfangen kann und das sogar publiziert. Scheint mir eine super Ausnahme zu sein.
Also es kann auch sein, dass da das Wort Hashwert stand. Ja, also das weiß ich nicht, aber ich finde Hashwert ist ja auch ein toller Begriff. Und das war die Commerzbank Berlin West, ja, also, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Die unterstützen auch diesen Chipkartenleser. Ich glaube, das machen jetzt alle, aber das waren die ersten, die den Chipkartenleser für HBCI unterstützt haben. Deshalb habe ich mich dafür interessiert. Ich bin natürlich nicht Kunde der Commerzbank. So, dann möchte ich noch zum Abschluss sagen, wenn keine Fragen mehr sind und alle schon gehen, dass wir noch 3 Tage jetzt hier schön feiern. Und zwar nicht den CCC-Kongress, sondern 50 Jahre NSA. Ich hatte eigentlich noch eine Folie vorbereitet, aber mir war es dann zu blöd, aber ich wusste auch nicht, dass ich noch die Zeit habe. Aber es ist ja so, dass die NSA jetzt schon 50 Jahre alt ist. Ne? Und das muss man sich mal überlegen. Dass diese Algorithmen, die ich hier vorgestellt habe, sowohl der Secure Hash-Algorithmus als auch der DSA-Algorithmus von dieser Institution entwickelt wurden. Und dass wir wahrscheinlich alle bei unserem SSH-Verfahren die Algorithmen von diesem Institut nehmen. Und ja, also da sollte man einfach nur mal drüber nachdenken.